Block und Spike. Der Volleyball-Talk mit Daniel Hör und Daniel Schmidt
auf meinsportradio.de.
Ihr habt sie euch gewünscht, ihr bekommt sie, die EM-Nachlese der Schmetterlinge von der EM 2017 in Baku. Die deutsche Mannschaft hat das Ziel erreicht, Viertelfinale, und wir wollen darüber sprechen. Und wir, das sind wie immer Daniel Hör
und Daniel Schmidt. Moin moin.
Moin Daniel, schön dich wieder zu hören und Gude ins Hessenland. Wir wollen natürlich heute sprechen.
Ja, vielen Dank.
Ja, gerne. Wir wollen natürlich heute sprechen, hauptsächlich über das Abschneiden der Schmetterlinge bei der Europameisterschaft, welches sich, wie schon gesagt, innerhalb der vorgegebenen Zielvorgaben befunden hat. Ein bisschen krumm formuliert, aber de facto ist es so. Und wir wollen natürlich auch vorausschauen auf den Volleyball-Supercup, der ja ansteht in Hannover dieses Wochenende. Wir werden vor Ort sein, wir werden unser Mikro dem ein oder anderen Spieler unter die Nase halten und für euch die ein oder andere Stimme sammeln und dieses Volleyball-Event verfolgen und für euch ein bisschen aufbereiten. Aber bevor wir das alles machen, hauen wir erstmal die neuesten News aus der Welt des Volleyballs raus. Und Daniel, wir haben da im Wesentlichen zwei Dinge rausgepickt.
So sieht's aus. Wir haben zwei, ja, Substitutionen, muss man sagen, zwei Spieleraustausche. Wir gehen mal ganz schnell zu den Frauen. Da hätten wir Claudia Steger mit einer ganz schweren Verletzung in der Vorbereitungsphase, hat sich beim, ja, Testturnier das Wadenbein gebrochen und die Syndesmose gerissen. Ganz, ganz tragisch. Eine super sympathische Spielerin. Viele Grüße nach Suhl, liebe Claudi, werd schnell wieder gesund. Für sie kommt für den VfB 91 Lotto Thüringen Suhl, Katarzyna Brüder aus Lodz.
Na dann,
das war der erste.
Genau, das war der erste und von uns natürlich auch gute Besserung an Claudia Steger nach Suhl. Die zweite Personalie, die wir besprechen müssen in der Volleyball-Bundesliga, ist die Verpflichtung, die die United Volleys Rhein-Main getätigt haben, nämlich die von Issei Otake, dem japanischen Diagonalangreifer. Der ersetzt Mitch Tully überraschend bei den United Volleys und das kommt ja überraschend für Außenstehende, aber wir haben mit dem Manager Henning Wegter sprechen können und der sagt, so überraschend oder so ungeplant war die Verpflichtung gar nicht.
Ja, also an Issei Otake sind wir schon seit dem Sommer dran gewesen. Wir haben viele Spiele in der World League gesehen und da hat unter anderem unser neuer Diagonalangreifer Lincoln Williams mit Australien gegen Japan gespielt. Und wie der Zufall so wollte, haben wir Kontakt zu seinem Manager Nisse Huttunen gehabt, der ja auch schon mal früher Spieler bei Michael Warm war. Und der Kontakt ist ja sehr gut, den pflegen wir relativ intensiv. Und der hatte gesagt, dass es vielleicht ein ganz guter Transfer wäre, wenn der Issei hier zu uns kommen würde. Und hatte auch ein paar andere Angebote aus Europa vorliegen. Und ja, freuen uns natürlich, dass er jetzt sich für uns entschieden hat. Wir wären auch mit einem 13-Mann-Kader in die Saison gegangen. Also egal, ob Mitch jetzt verletzt gewesen wäre oder nicht. Haben gesagt, dass wir da bewusst auf den Issei setzen würden als zweiten Diagonalangreifer, weil Mitch Tully auch auf Diagonal und auf Außen einsetzbar war. Jetzt kam es leider so, dass er sich auf uns zugekommen ist und gesagt hat, dass er den Vertrag gerne auflösen möchte, weil er nicht in der Lage ist, voll zu spielen und das volle Trainingsumfang oder den vollen Trainingsumfang zu fahren. Und so kam es eigentlich zustande.
Also die Verpflichtung geplant auch ohne die Verletzung von Mitch Tully, diese aber oder ohne die Situation um Mitch Tully, muss man letztendlich sagen, der sich so ein bisschen selber wiederfinden möchte und will in der australischen Heimat, die United Volleys verlässt. Sicherlich schade, sicherlich auch ein Verlust für die Volleyball-Bundesliga, ein hochveranlagter, talentierter Außenangreifer, der sicherlich noch Potenzial gehabt hätte, sich weiterzuentwickeln, mehr Spielanteile bei den United Volleys jetzt auch zu bekommen. Schade natürlich, aber ich denke, die Uniteds, sie werden auch ohne Mitch Tully eine gute Rolle spielen, haben ja top nachgerüstet, haben wir jetzt drei Vize-Europameister in den eigenen Reihen mit Moritz Karliczek, Julian Zenger und Tobi Krick und ich glaube, die werden auch dieses Jahr wieder eine schlagkräftige Truppe haben, die Minimum um Platz 3 mitspielt.
Ja, das davon ist auszugehen, denke ich mal.
Absolut. Dann konzentrieren wir uns doch mal auf den Teil, mit dem wir euch schon angeteased haben, nämlich auf die EM-Nachlese, Daniel. Und du hast dich vor allem mit der Vorrunde beschäftigt, hast die Spiele gesehen. Und dann lass uns doch nicht lange schnacken. Und du fängst mal an, deine Eindrücke aus der Vorrunde, vielleicht chronologisch die Spiele mal durchgehend, beginnend mit dem Spiel mit der 3:2-Niederlage gegen Polen, die ja ein bisschen unnötig war.
Ja, die war absolut unnötig. Da hat sich wirklich gezeigt, dass dieses Team international noch relativ unerfahren ist. Wir haben ja 7 EM-Neulinge mitgebracht bei den Schmetterlingen nach Baku. Das ist eigentlich ein Spiel gewesen, das man hätte gewinnen müssen. der vierte Satz eigentlich schon fast eingetütet. Man muss das Ganze eigentlich nur noch runterspielen und dann kassiert man ein Ass hier, ein Block da und bringt sich selber völlig aus dem Konzept und muss dann noch in den Tiebreak gehen und der Tiebreak geht dann auch noch in die Hose und so steht diese 2-3 Niederlage gegen Polen da. Die war wirklich, wirklich unglücklich.
Ja, und da muss man auch sagen, im Endeffekt, die Mannschaft hat sich selber so ein bisschen verbaut, weil man war eigentlich das bessere Team. Du sagst, den vierten Satz hätte man gewinnen müssen eigentlich. Und dann war so ein bisschen die Konzentration weg, hatte ich so das Gefühl. Im fünften Satz hing das noch ein bisschen hinterher und das hat dann da auch den ein oder anderen Punkt gekostet letztendlich, muss man sagen. Und das sieht man auch im Ergebnis. 15-5 verlierst du nicht, wenn du mental ganz da bist. Also das hat schon sehr am Selbstvertrauen der Schmetterlinge gekratzt.
Ja, absolut. Also da sind wir wieder, ohne sexistische Klischees führen zu wollen, aber doch im Bereich Frauenvolleyball. Das hätte vielleicht bei den Männern ein bisschen anders ausgesehen, aber es ist tatsächlich so. Es ist natürlich bitter. Du führst lange Zeit im vierten Satz, bist dir eigentlich sicher, dass du das Spiel irgendwie 3-1 gewinnen wirst. Ja, und dann kassierst du Punkt für Punkt, musst in die Auszeit gehen, musst dann noch eine Auszeit gehen. Und dann hat man wirklich das Selbstvertrauen schwer Winden sehen können auf dem Feld und ja, dann vergurkst du halt den Tiebreak noch hinten raus bis ins, ja, bis ins Letzte und passiert. Ist, denke ich, Teil des Lernprozesses für die Schmetterlinge.
Denke ich auch, ja. Also man muss ja auch sagen, in der Startformation ja auch mit Luisa Lippmann, eine große Verantwortungsträgerin, die ja auch ihre erste Europameisterschaft gespielt hat. Die letzte hat ja noch Maggie Kosuch auf der Position gespielt, wenn ich mich nicht ganz irre. Die jetzt mittlerweile im Sand baggert und pritscht. Und das ist natürlich dann schon nochmal was anderes. Die Erfahrung und die Klasse einer Maggie Kosuch und die Klasse, die eine Luisa Lippmann auch hat. Aber vielleicht diese Erfahrung. Und wir wissen ja auch, dass Luisa Lippmann vor Spielen auch immer mal wieder ein bisschen nervös ist. Und das hat sie auch selbst gesagt, dass sie eigentlich auch die Nervöseste in der Mannschaft ist. Und das ist in so einer Situation dann sicherlich auch nicht ganz zuträglich, in der man noch nie war. Aber letztendlich ist natürlich ganz weit weg von der Schuldzuweisung oder sonst was, sondern einfach nur eine Feststellung meinerseits gerade, was so ein bisschen auch widerspiegelt, was dann letztendlich im 3-2 im letzten Satz dann passiert ist, im Tiebreak. Dann war ein Spiel, was erfreulicher war, gegen Ungarn. Die Pflichtaufgabe, wenn man so möchte. Und das hat Felix Kozlowski ja dann nochmal in aller Deutlichkeit gesagt, nach dem Polenspiel. Wichtig ist, dass wir jetzt Ungarn schlagen. Die Niederlage gegen Polen hat wehgetan. Und ich finde, da hat man schon so ein bisschen einen Reifeschritt gesehen bei der deutschen Mannschaft, die unter diesem Druck dann recht souverän doch Ungarn geschlagen hat. Zwar mit einem Satz auch wieder Verlust, den man aber vertragen konnte.
Ja, absolut. Und ich finde sehr, sehr schön bei den Schmetterlingen. Die Frauen sind ja generell auch in der Bundesliga nicht unbedingt bekannt dafür, emotional aus sich rauszuplatzen. Und gegen Ungarn hat man wirklich gesehen, da ist Leidenschaft aufs Feld gekommen. Die Mädels wollten, die Mädels haben vieles zusammengekriegt in diesem Spiel. Ja, und da ist auch richtig, man hat richtig gemerkt, diese Mannschaft schäumt vor Ehrgeiz und schäumt vor Leidenschaft. Und das haben sie auf den Court bekommen gegen Ungarn. Das war ein ganz, ganz wichtiger Sieg auch für die Entwicklung der Mannschaft und hat eigentlich, wenn man das Ungarn-Spiel verfolgt hat, schon Laune gemacht auf den Kracher gegen Aserbaidschan, denn man wusste ganz genau, das wird der wirklich harte Brocken in dieser Gruppe.
Jetzt war deine Überleitung so schön Richtung Aserbaidschan, aber ich wollte noch zwei Sätze zum Ungarn-Spiel sagen. Es tut mir leid. Was mir da aufgefallen ist, in Bezug auf die Emotional Leader-Geschichte, die du gerade angesprochen hast, da hat sich Luisa Lippmann wiederum hervorgetan, die emotional auch sich wirklich über jeden Punkt gefreut hat, sich versucht hat, so ein bisschen sich als Emotional Leader auch wirklich auf dem Feld zu geben, ihre Mannschaft mitzureißen. Das war sehr, sehr gut. Auch Denise Hanke und Lenka Dürr, die etwas erfahrenen Akteure halt auch, die so ein bisschen versucht haben, diese Emotion an eine vielleicht auch etwas kältere und kühlere Marie Schölzel und sonst wie heranzutragen und dann das Team auch mitzureißen. Und das hat sehr, sehr gut funktioniert in dem Spiel, wie ich finde. Also man muss sagen, wenn es gut gelaufen ist, dann war auch die Emotion da.
Ja, absolut. Und da sind ja auch noch ganz andere Namen, die wirklich sprühen. Ja, auch eine Jennifer Petke, die sonst sehr zurückhaltend ist, hat richtig gestrahlt auf dem Court. Dann gibt's auch noch so Spielerinnen wie die beiden Zuspielerinnen. Denise Hankes, die brennt ja so oder so auf dem Court. Aber auch Irina Kemsis ist ja wirklich so eine Frohnatur. Und die zeigen Emotionen auf dem Court. Und das allein spricht schon dafür, dass der Trend auch im Frauenbereich ja zu mehr Gefühlslage zeigen auf dem Court geht und das ist gut so, das tut auch der Liga gut.
Da kann ich dir nur zustimmen. Wir schauen aufs dritte Spiel, den Finalkracher mit einem klaren Sieg gegen Aserbaidschan. Hätte es sogar noch zum Gruppensieg gereicht für die Schmetterlinge. Daraus wurde nichts. 1-3. Erwartungsgemäß, oder?
Ja, erwartungsgemäß und vielleicht auch nicht so erwartungsgemäß. Also man muss klar sagen, sowohl bei dem Spiel gegen Polen, wo eine Außenangreiferin Deutschland abgeschossen hat, was bei Aserbaidschan halt zwei Außenangreiferinnen, eine, glaube 1,93, eine 1,90 groß, die standen halt weit über dem Block, über die ist alles gegangen, hoch und nach außen war die Devise und damit kam Deutschland streckenweise manchmal im Block ganz gut zurecht, aber eben größtenteils nicht. Und Aserbaidschan war wie erwartet sehr, sehr stark und insofern dieses 1-3 geht in Ordnung. Klar hätte man sich vielleicht mehr vorgenommen, mehr gewünscht, aber man sieht ja, wie weit Aserbaidschan allein gekommen ist bei diesem Turnier hier in Baku und Tiflis und an den ganzen Spielorten. Also von daher denke ich, das geht in Ordnung.
Das geht in Ordnung und somit auch der dritte Platz der deutschen Mannschaft in der Gruppe, die ja nicht leicht war. Und dann kam es zum Überkreuzspiel, wo man schon dachte, das könnte eine ganz, ganz schwierige und eine fast unmögliche Nummer werden gegen die Bulgarinnen, die doch sehr viele Spieler in ihren Reihen haben, die nicht nur erfahren sind, sondern auch Woche für Woche in den stärksten Ligen Europas gefordert sind, zumindest die ersten sechs. Und da hat die deutsche Mannschaft mal richtig furios aufgespielt. Das war großes Kino und vor allem nach einem fast vernichtenden, verlorenen ersten Satz.
Ja, also ich denke, dieses 3-2, das hat gezeigt, dass viele Spielerinnen auf dem internationalen Tableau quasi angekommen sind. Ganz, ganz starker Kampfgeist, ganz, ganz starker Wille. Ein Team, was durch Kampf begeistert hat in diesem Spiel.
Das war riesig, ja. Und man hat gesehen, dass wenn gewechselt wurde, es waren auch Alternativen da. Also Felix Kozlowski hat seine Spielerinnen auch immer geschont, wenn er schon gemerkt hat, der Satz, der ist nicht mehr zu gewinnen im ersten und im dritten Satz gerade, die ja zu 14 und zu 16 verloren wurden. Irina Kemsi ist viel Spielpraxis gegeben. Jana Franziska Poll hat viele Spielanteile bekommen in diesem Spiel. Auch Lena Stiegroth hat viele Spielanteile bekommen. Die haben das auch gut gemacht, konnten sich auch in diese EM so ein bisschen reinfinden, was ja auch wichtig ist letztendlich, dass die ganze Mannschaft erstens die Stimmung hochgehalten und zweitens alle schon mal diese Praxis schnuppern, dass sie da sind, wenn es dann drauf ankommt. Und das hat da in den Schlusssätzen schon mal ganz gut funktioniert. Und dann letztendlich Jana Franziska Poll, so rum ist es. Jana Franziska Poll ist dann sogar drin geblieben und hat ein echt gutes Spiel gemacht gegen die Bulgarinnen und war sicherlich ein Faktor, dass das Ding 3-2 gewonnen wurde. Und das hat wirklich gezeigt, über Kampf, über Leidenschaft und vor allem, wie wichtig der Trainer Felix Kozlowski ist. Der hat in der Auszeit gesagt, im dritten Satz war es, glaube ich, Freunde, wenn ihr so spielt, dann können wir es vergessen. Aber wenn wir unser System spielen, seht ihr, wie viele Probleme die Bulgarinnen haben, dann können wir das Ding hier gewinnen und dann ziehen wir ins Viertelfinale ein. Und dann wurde wieder ein kleiner Stellschrauben getreten. Mut im Angriff war gefordert. Jennifer Gattis vor allen Dingen, Adressatin von den Worten von Felix Kozlowski, die ein bisschen zaghaft angegriffen hat, würde ich sagen, in den ersten Sätzen, wo dann eben Jana Franziska Poll reinkam, die ein bisschen mutiger gewirkt hat, wie ich fand. Und das hat schon was ausgemacht und es hat dann auch wieder so ein bisschen die Mannschaft mitgerissen. Mut zum Risiko war so ein bisschen die Devise und das hat sich letztendlich ausgezahlt und funktioniert.
Ja, Punkt. Punkt.
Was für eine tolle Analyse.
Ja, ausnahmsweise kann ich dir nicht widersprechen.
Wahnsinn. Dann ohne Widerspruch geht's weiter ins Viertelfinale und ich denke, da widersprichst du mir nicht, dass da gegen Aserbaidschan einfach kein Kraut gewachsen war.
Nee, da widerspreche ich absolut nicht. Da hat sich wieder die Klasse gezeigt. Diesmal konnte man nicht mal einen Satz gewinnen. Klares 3-0, braucht man nicht viel drüber diskutieren. Aserbaidschan stärker und verdient eine Runde weiter.
Absolut, mit dem Publikum im Rücken, mit der spielerisch besseren Klasse. Die deutsche Mannschaft hat es da nicht geschafft, ihre Topleistung auf die Platte zu bringen. Immer in den entscheidenden Momenten konnte Aserbaidschan wirklich wegziehen. Die deutsche Mannschaft hat nie ein Momentum auf seine Seite ziehen können, geschweige denn Momentum dann ausnutzen können, wenn es mal da gewesen wäre. Und damit letztendlich ganz klar verdient. Aber man muss auch sagen, die deutsche Mannschaft hat damit das vorgegebene Ziel Viertelfinale erreicht. Und jetzt kann man so ein bisschen über die Zukunft sprechen. Es gibt Stimmen, die sagen, also die deutsche Mannschaft hat gezeigt mit den jungen Spielerinnen, dass eine Zukunft da ist. Es gibt auch Stimmen, die sagen, das, was da jetzt unterwegs war, alles schön und gut, aber dahinter kommt nicht mehr so wahnsinnig viel. Die Zukunft wird eher kritisch gesehen, wenn dann noch Akteure wie Maren Fromm, wie Denise Hanke, gut, bei Denise dauert es noch jahrelang, aber wenn erfahrene Akteure einfach wegfallen, wie siehst du das?
Ja, wir haben ja auf Twitter schon viel drüber über dieses Thema diskutiert und ich gehe da mit unserem Edelfan Thomas konform. Ich sehe große Probleme im Mittelblock. Da hat sich schon gezeigt, dass wir der europäischen Klasse so ein wenig hinterherhinken. Ansonsten ist es natürlich eine verdammt junge Mannschaft gewesen, das dürfen wir nicht sagen. Also wir liegen ja altersmäßig deutlich unter dem, was sich da Viertelfinale aufwärts qualifiziert hat. Das dürfen wir nicht vergessen. Ich denke, das müssen die in den nächsten ein, zwei Jahre zeigen, was die Schmetterlinge da aus sich formen können. Ich denke, Potenziale sind da. Ob es jetzt wirklich zu einer Weltklasse langt, da bin ich eher skeptisch. Aber in Europa kräftig in Worten mitzureden, denke ich schon.
Ja, ich bin auch gespannt. Ich bin ja nicht der Frauenexperte, da kennst du dich besser aus. Aber wie Thomas auch sagte und schrieb über Twitter, hat da völlig recht mit der dünn besetzten Position des Mittelblockers. Also wir haben gespielt mit Marie Schölzel und dann war meistens, wenn ich es richtig im Kopf habe, Jenny Pettke die Wahl auf dem Mittelblock.
Jennifer Pettke, genau.
Und das ist nicht die größte internationale Klasse, die man aufbieten kann. Da möchte ich Jenny Pettke nicht zu nahe treten. Aber da waren wir schon mal stärker besetzt. Natürlich, wir waren da auch verwöhnt, gerade in den Zeiten, wo Giovanni Giudetti da war, zu Hochzeiten bei der Vizemeisterschaft oder beim Vizetitel 2013 bei der Heim-EM. Da hatten wir natürlich auch tolle Mittelblockerinnen, teilweise die besten der Welt. Und das ist natürlich jetzt ein anderes Niveau, von dem wir sprechen, aber es kommt gefühlt auch nicht so wahnsinnig viel nach aus der jetzigen Jugendnationalmannschaft zum Beispiel. War es auch in der Mitte eher tendenziell dünner besetzt und vielleicht nicht ganz das Niveau, was es dann braucht in der Nationalmannschaft. Wo ich hingegen gespannt bin, ist auf der Außenposition, wo ja Tanja Großer wir haben, die sicherlich ihre Stärken eher in der Annahme hat und im Angriff zwar mutig ist, aber ihr vielleicht auch ein paar Zentimeter fehlen. Auf Dora Grosser, ich warte immer so ein bisschen, dass sie noch einen Entwicklungssprung irgendwie macht. Bin ich auch gespannt, ob und wie sie sich in die Nationalmannschaft zurückkämpft und beim VfC Wiesbaden sich vielleicht eine Stammposition erkämpft, wird ja jetzt nicht unbedingt leichter in der aktuellen Kaderbesetzung dort. Caro Bednarova bleibt ja da und Tanja Große auch unter Dirk Groß gesetzt, von daher eine ganz, ganz schwierige Situation auch für sie. Und natürlich die Entwicklung von Hanna Ortmann im Ausland, wie sie sich da macht, das wird auch nicht uninteressant zu sehen sein für die deutsche Mannschaft.
Richtig.
Das sind so meine Worte dazu quasi. Wo wir gut besetzt sind, ist auf der Libero-Position. Da haben wir mit Lenka Dürr eine super fixe, super starke Libera und mit Anna Pogani und auch Lisa Stock zwei Libera in der Hinterhand, die noch sehr jung sind, noch sehr viel Potenzial haben, aber auch jetzt schon auf einem guten Niveau spielen.
Richtig, so ist es. Ich würde sagen, wer mitdiskutieren will, wir sind ja immer wieder offen für Anregungen und Denkanstöße. Hashtag Block und Spike an der Stelle mal eingeschoben.
Genau, Hashtag Block und Spike oder natürlich unsere Facebook-Seite oder unsere Twitter-Kanäle @DanielRschmidt und @HörMedia.
So ist es. Wollen wir noch ganz schnell mal die MVP der EM mal kurz beleuchten?
Ja, dann lass uns mal die MVPs beleuchten.
Also, Drana Boskovic aus Serbien ist die wertvollste Spielerin dieses Turniers geworden. Ich glaube, da brauchen wir kein Wort drüber verlieren. Hat im Finale gezeigt gegen Holland, was sie alles kann. Dann haben wir ganz, ganz viele bekannte Namen. Laura Dijkema als Zuspielerin, Niederlande kennen wir hier in der Liga bestens. Ganz genauso wie Lonneke Slötjes kennen wir vom Schweriner SC ehemals auf Diagonal. Noch eine Holländerin, Anne Beuys, die Tochter von Tön Beuys, der auch mal beim Schweriner SC mit seiner Tochter zusammen aktiv war als Außenangreiferin. Wir haben noch eine Außenangreiferin aus Serbien, Brankica Mihailovic. Und wen haben wir denn da noch? Mittelblocker fehlen noch, ne? Mittelblocker,
genau,
Türkei.
Da haben wir Eda Erdem Dündar, ich hoffe, das ist richtig ausgesprochen, und ja. Stefana Veljkovic.
Genau, und dann fehlt uns noch eine Libera.
Genau, die haben wir auch. Die kommt aus Aserbaidschan, das Heimteam. Valeria Mamadova. Und Aserbaidschan, muss man sagen, ja leider die Medaille verpasst.
So ist es.
Letztendlich. Schade um das Heimteam. Die haben eine tolle EM gespielt, wie ich finde. Aber letztendlich, das können wir der Vollständigkeit halber sagen, wobei ihr werdet es wahrscheinlich wissen. Titelträger Serbien, Zweiter die Holländerinnen und Dritter ein alter Bekannter, Giovanni Giudetti mit seinen Türkinnen.
So, haben wir.
Dann machen wir ein kurzes Break und schauen dann voraus auf den Volleyball-Supercup in Hannover. Bis gleich.
Batman hat Robin.
Sherlock Holmes hat Dr. Watson.
Und meinsportradio.de hat dich. Werde Praktikant bei meinsportradio.de.
Hi, hier ist Julia aus der meinsportradio.de Redaktion. Hast du Lust, mal hinter unsere Kulissen zu blicken? Dann bewirb dich jetzt als Praktikant in unserer Redaktion in Potsdam. Was dich erwartet? Viel Sport, dann noch Sport und zum Schluss noch ein bisschen Sport. Außerdem wirkst du aktiv bei der Programmgestaltung mit. Du solltest volljährig sowie sportaffin sein und aus der Region Berlin-Brandenburg kommen. Nähere Infos findest du auf www.meinsportradio.de.
Bewirb dich jetzt und werde Praktikant bei meinsportradio.de. Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes.
Herzlich willkommen zurück zu Block und Spike. Teil 2 beschäftigt sich mit dem Supercup, per Definitionem das Duell aus Meister gegen Pokalsieger. Allianz MTV Stuttgart trifft auf den SSC Palmberg Schwerin und der VfB Friedrichshafen El Clasico gegen die Berlin Recycling Volleys. Daniel, Supercup steht an. Haha, Volleyball geht wieder los, endlich.
Supercup steht an und ich freue mich riesig.
Ja, ich mich auch.
Ja, es wird eine super Veranstaltung. Ich werde ja vor Ort sein in Hannover und für Block und Spike die ein oder andere Stimme einfangen, mir das Event anschauen. Nachdem du letztes Jahr uns dort vertreten hast, werde ich das dieses Jahr übernehmen. Wir haben 4 tolle Teams, natürlich, wie sollte es anders sein, mit dem MTV Stuttgart, dem SSC Palmberg Schwerin, dem VfB Friedrichshafen und dem Berlin Recycling Volleys. Ich bin sehr gespannt und ich sehe bei den Damen einen ganz klaren Favoriten, sage ihn aber noch nicht, sondern will erst deine Analyse hören und komme dann mit dem Hammertrumpf um die Ecke.
Ich bin gespannt. Also, meine Analyse wird vorab eins sagen, es wird grauenvoller Volleyball, wenn man dem Gesetz der Serie folgen darf. Denn letztes Jahr war es ein Kampf gegen die Nervosität. Man hat gemerkt, beide Teams nicht eingespielt bei den Frauen. Ich glaube, dieses Jahr wird es nicht anders sein. Ich glaube, wir dürfen nicht unbedingt schönen Volleyball erwarten, sondern eher kampfbetonten Volleyball. Hier zählt der Willen. Mein Tipp ist ein klarer Erfolg für den SSC Palmberg Schwerin.
Okay, dann sage ich dir jetzt, Eingespieltheit hin und her, aber der SSC Palmberg Schwerin ist natürlich so dermaßen gebeutelt, dass mit Felix Kozlowski, der Trainer, bis vor kurzem EM-bedingt gefehlt hat und sich wirklich auch gar nicht mit der Mannschaft auseinandersetzen konnte, sowie einfach Schlüsselspielerinnen und Schlüsselspielerinnen, die ersetzt werden mussten, wie beispielsweise Libera Lenkadür. Das wird nicht so leicht zu kompensieren sein, deshalb setze ich auf einen klaren Sieg des MTV Allianz Stuttgart.
Ha, da bin ich ja jetzt mal gespannt. Hashtag Block und Spike. Wir sind gespannt.
Ja, ich muss dir aber in deiner These zustimmen, als dass das nicht der hochwertigste Volleyball sein wird, den wir in der Saison sehen werden, aber trotzdem guter Volleyball, weil wir einfach zwei individuelle Top-Teams auf dem Platz haben, auf dem Feld haben.
Ja, also ich bleibe nach wie vor dabei. Schwerin wird das machen. Die sind ja fast komplett da von der EM wieder zurückgekommen. Die sind schon eingespielt.
Ja, ich bin gespannt, ich bin gespannt. Bleib dran, tipp mit und der Gewinner kriegt 100 Gummipunkte von uns. Dann haben wir das ja super schnell abgehakt, dann können wir direkt weitergehen zu den Herren. Da spielt der VfB Friedrichshafen gegen die Berlin Recycling Volleys, das ewige Duell der beiden deutschen, ja, Giganten. Und auch hier lasse ich dir den Vortritt.
Ja, also meine Prognose ist, dass wir nicht so ein deutliches Spiel sehen wie letztes Jahr. Wir erinnern uns, da hat ja Friedrichshafen die BR Volleys relativ schnell abgefrühstückt. Das wird dieses Mal nicht so sein. Ich glaube, es wird ein Fünfsatzspiel. Ich glaube, dass die Berlin Recycling Volleys dem VfB Friedrichshafen knapp unterliegen werden. Mein Tipp 3-2 für den VfB. Ich glaube, die BR Volleys können die Schmach vom letzten Jahr nicht wettmachen.
Das ist doch mal eine Aussage. Ich will ja gegen dich tippen. Dann sage ich, dass die BR Volleys das natürlich können und auch in 5 Sätzen das Ding gewinnen werden. Mit 3-2. Ich bin mal sehr gespannt auf das Match. Ich habe es so wahrgenommen, als dass Armin Mustedanovic, der jetzt nicht mehr da ist bei den Friedrichshafenern, immer so ein bisschen eine Matchwiller-Rolle aufgrund seiner extrem starken Physis und seines extrem starken Angriffs eingenommen hat im Außen, in der Außenposition. Das war zumindest so beim DVV-Pokalfinale und das war auch so im ersten Finalspiel um die deutsche Meisterschaft, wenn ich das richtig im Kopf habe. da war er schon Faktor und ich bin gespannt, ob die Friedrichshafener das jetzt machen können nach seinem Verlust und ob der Ersatz da so schnell reinfindet und wer überhaupt auf den Außen spielt, weil da haben wir nämlich beim VfB Friedrichshafen wieder die Qual der Wahl. Das ist nämlich interessant, finde ich, dass schon wieder Friedrichshafen so gehaushalten, um Gottes Willen, jetzt verspreche ich mich hier immer mehr. Das schneiden wir raus. jedenfalls, dass der VfB Friedrichshafen da wieder mit Auge eingekauft hat. So möchte ich es mal formulieren. Und da wieder weitestgehend gleichwertig wirklich auf allen Positionen besetzt ist. Das finde ich bewundernswert, wie Vital Heinen das will und macht, dass eben diese Mannschaft auch vom Konkurrenzkampf lebt und da immer wieder auch ein paar Prozentpunkte rauskitzelt. Also da bin ich sehr gespannt, was die Mannschaft noch so bringt. Ich bin auch sehr gespannt auf den Diagonalangreifer, den neuen, der gekommen ist aus Polen, nämlich auf Bartłomiej Bulasz, so heißt er, und auf alle anderen neuen Spieler, die da sind. Ich bin natürlich gespannt, wie man den Kollegen Klein, der ja nach Berlin abgewandert ist, Georg Klein, ersetzen kann, wie viele Spielanteile Daniel Malescher im Diagonalangriff zum Beispiel bekommt und natürlich Philipp Collin, ein Nationalspieler, der zurückkehrt. Freue ich mich auch sehr drauf.
Absolut. Stichwort Vital Heinen möchte ich nochmal aufgreifen. Ich glaube, ein wichtiger Faktor wird der Coach sein. Deshalb sehe ich auch Vorteile beim VfB. Vital Heinen ist nämlich für mich der König des Videobeweises. Und schöne Brücke, den Videobeweis wird es beim diesjährigen Supercup wieder geben.
Das ist würdig und recht. So soll das sein bei Top-Veranstaltungen. Da brauchen wir das Ding. Schade, dass ihn beim DVV-Pokal im Finale nicht gab und gibt, aber natürlich das ist immer ein Riesenaufwand auch mit dem System. Da haben wir ja auch ausführlich schon drüber gesprochen hier bei Block und Spike. Aber beim Supercup gibt's ihn und da stimme ich dir zu, da ist Vital Heinen ein Fuchs, ein wirklicher Fuchs. Und andererseits muss man sagen, wir kennen den Berliner Trainer jetzt auch noch nicht so wahnsinnig gut, den Kollegen Reynolds, auch ein Australier, der da mit den Kollegen Carroll und Perry und Co. ein schönes Dreigestirn aus Down Under bilden wird. Und da bin ich auch mal sehr gespannt, mit welcher Herangehensweise er das Spiel bestreiten wird.
Absolut. Vielleicht noch zwei Fakten, die wir schnell erwähnen sollten. Es gibt wieder die obligatorischen Fanfronten, möchte ich es mal nennen. Das hat sich ja beim DVV-Pokal schon so eingebürgert. Beim Supercup ist es ganz genauso. Und wie auch ja schon bekannt, tun sich die beiden blauen Mannschaften zusammen, der VfB Friedrichshafen und Allianz MTV Stuttgart. Und es gibt eine gelb-orangene Fraktion aus dem SSC Palmberg Schwerin und den BR Wollis.
Nordosten gegen Südwesten. Schöner kann es eigentlich nicht sein.
Stimmt, richtig.
Wunderbar, dann haben wir noch ein paar Dinge zu erwähnen.
Ja, genau.
Und zwar die MVP-App, beziehungsweise die gar keine MVP-App, sondern eine Supercup-App ist, die der Verband und der Veranstalter ins Leben gerufen haben. Und das heißt, ihr hört es am Namen schon so ein bisschen, dass wir es als MVP-App angeteasert haben. Ihr seid dazu aufgerufen, in der Halle euren MVP zu wählen. Das ist außergewöhnlich im deutschen Volleyball.
Das gibt's bislang auch nur im Supercup, glaube ich. Gab's das beim DVV-Pokal? Weiß ich gar nicht. Ich als Windows Phone User bin ja immer quasi Ausgestoßener. Ich darf da nie mitmachen, aber ich find's eine tolle Sache. Letztes Jahr gab's auch einen etwas überraschenden MVP. Da spielt natürlich schon so die Rolle, wer kann seine Personality so ein bisschen hervorkehren und ja, das Publikum einfach begeistern und überzeugen. Und ja, ich freue mich auf die Publikumswahl. Das wird eine starke Sache.
Da bin ich auch sehr gespannt drauf. Natürlich Publikum, Journalisten, alle, die vor Ort sind, dürfen da mitwählen und eben nicht der Trainer. Und vielleicht finden wir bei den Trainern raus, ob die dann auch diesen MVP gewählt hätten. Wie auch immer, das gibt's auf jeden Fall. Aber diese App kann noch so einiges mehr. Und ich schaue jetzt mal live und in Farbe einfach auf mein Handy. Und die Minuten haben wir, glaube ich, auch noch. Eine Minute haben wir noch. Da mache ich das noch ganz, ganz schnell. Was wir da noch haben, da haben wir nämlich noch die Teams, die man sich anschauen kann, genauere Infos suchen kann. Und es gibt natürlich Fotos, die man sich anschauen kann von der Siegerehrung, vom Spiel der Herren, vom Spiel der Damen etc., vom Entertainment-Programm. Also ein rundum Sorglos-Paket für alle Volleyball-Fans.
So ist es. Abschlusszitat, mit dem ich diese Block- und Spike-Sendung schließen möchte, ist meiner Ansicht nach ein sehr trauriges. Warum, erkläre ich gleich. Es wird Live-Bilder nur auf Sportdeutschland TV geben. Dies sei vorangeschickt. Klaus-Peter Jung hat dazu seitens der Volleyball-Bundesliga gesagt, er ist hier der Geschäftsführer. Leider haben es die öffentlich-rechtlichen Sender versäumt, sich hier einzukaufen. Das ist sehr schade. Zumindest ist die Nachberichterstattung in den Sportsendungen am Sonntagabend gesichert. Warum ich das traurig finde, darüber dürft ihr gerne spekulieren. Hashtag Block und Spike.
Ich bin auch sehr gespannt. Ich habe da so eine Vermutung, die werde ich dir off-air natürlich erzählen. Ich freue mich auf die Diskussion und zum Abschluss sei noch mal erwähnt, wir haben noch einen Gruß bekommen von Henning Wegter, der uns zwischen Tour und Angel auf dem Weg zum Oktoberfest noch ein Statement geschickt hat zu der Neuverpflichtung Isai Otake. Vielen Dank für den Einsatz und da seht ihr mal, wie Block und Spike für euch, welchen Aufwand wir betreiben, um irgendwie Stimmen in die Sendung zu bekommen. Danke Henning und ja, damit können wir die Folge, glaube ich, ganz gut beschließen, oder?
So ist es. Wir danken herzlich fürs Zuhören. Das war Block und Spike, Folge 36. Macht es gut, bis zum nächsten Mal und tschüss.
Tschüss.
Das meinsportradio.de Bundesliga-Tippspiel. Tippe die Spiele der Fußball-Bundesliga und gewinne. Nach Saisonende winkt ein Jahresabo von 11 Freunde oder No Sports. Und jeden Spieltag hast du die Chance auf das aktuelle Heft von 11 Freunde und No Sports plus ein Überraschungsgoodie. Das Bundesliga-Tippspiel auf meinsportradio.de. Mach jetzt mit. Alle Infos und Teilnahmebedingungen findest du auf meinsportradio.de/Tippspiel. Hören, was andere denken. meinsportradio.de. Natürlich auch auf Facebook und Twitter.